Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 353 ist heute angesagt und ich begrüße alle, die uns zuhören.
Ja, auch ich möchte jetzt mich mal einfach vordrängen, möchte alle begrüßen und glaube, der Wolfgang Rudolf ist auch da.
Ich gucke mich mal gerade um. Ja, da ist er. Hallo, herzlich willkommen zusammen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Was wir die letzten Sendungen so ein bisschen vergessen hatten, möchte ich mal ganz kurz nachholen. Für eine ganze Menge Spenden, die so eingegangen sind, möchte ich mich im Namen dieses Dreigestirns hier ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns sehr darüber. Auch die kreative Art, dass da einer eben 34,80 für 348 Sendungen schickt, das finde ich schon toll. Und dass da auch höhere Beträge in der letzten Zeit dabei waren, gut, nach Weihnachten oder so, war vielleicht der eine oder andere in Stimmung. Also, vielen Dank dafür, wir brauchen es, ist ganz wichtig und wir machen einen ganz großen Diener vor Ihnen.
Ja, okay, die alle haben begrüßt und ich wundere mich darüber eigentlich gar nicht, dass man das Smartphone heutzutage dazu benutzt, um auch vollkommen neue Dinge zu machen. Man kann das Smartphone als Schlüsselbund benutzen. Man kann das Smartphone benutzen, um Türen zu öffnen, die normalerweise geschlossen sind und für die man einen speziellen Schlüssel braucht. Das sind Türen, die man elektronisch öffnen kann. Und es gibt auch diese Ideen, dass man sagt, ich gebe meinem Hausmeister mal temporär mal für eine halbe Stunde Kraft, dass er in die Wohnung gehen kann, weil sich um 10.23 Uhr oder 10.30 Uhr ist da angemeldet hat, um die Heizung abzulesen und so weiter und dann wieder verschwindet. Und dann verfällt auch dieser Schlüssel. Und man kann sich vorstellen, dass man dann noch mehr mitmachen kann. Man kann eigentlich aus der Ferne alles damit. Wollt ihr auch sowas haben?
Das heißt aber doch, dass sowohl Schloss als auch Handy mit dem Internet verbunden sein müssen. Genau. Oder man muss Nearfield Communication machen.
NFC. Ja. Mhm. Das ist ja zum Teil Nearfield Communication. Aber es sind auch super Dienste, die man jetzt anwenden kann, die man früher sich überhaupt nicht ausdenken konnte. Natürlich, man konnte natürlich den Hausmeister anrufen, könnte sagen, du da um 10 Uhr, da kommt jemand, kannst du dir mal die Tür aufmachen.
Kann man natürlich auch anderer Meinung sein, denn die Problematik, die ich sehe, da unsere Mobiltelefone immer mehr Aufgaben lösen können, aber auf der anderen Seite, dadurch, dass sie mehr oder weniger always on sind, egal über welchen Funk, über Bluetooth, über WLAN oder direkt über GMS oder UMTS oder vielleicht auch, was weiß ich, was noch kommt. Also, die Schadprogramme haben ja massiv zugenommen und kaum einer hat da einen richtigen Virenscanner oder sonst was auf seinem Telefon laufen. Und wenn dort Schadsoftware drauf ist, und ich kann solche Sachen manipulieren, auslesen und kann dann auch dieses Telefon, die Inhalte des Telefons, die Codes oder sowas auslesen, auf mein Telefon übertragen und dann die Tür öffnen. Ich meine, so weit hergeholt ist das gar nicht. Da sehe ich schon mächtige Gefahren.
Tja.
Ja gut, du kannst ja mit deinem Smartphone kaum manipuliert auch Autotüren öffnen.
Mit dem Smartphone Autotüren.
Wie? Die über Funk gehen, ja.
Das weiß ich noch nichts davon.
Da muss man jetzt mal für die...
Man kann die so manipulieren, dass die sowohl Empfänger, also Antennen haben, also auch Sender haben. Und dann wenn du einmal in der Nähe bist und die Autotür wird geöffnet, kannst du es einfach wieder abspielen.
Gut, dann musst du normalerweise entsprechende Hardware oder sowas dafür haben und auch die Software dafür.
Ja.
Aber das hast du ja nicht in deinem Autotelefon drin, in deinem Mobiltelefon drin.
Standardmäßig nicht, das ist richtig.
Ja.
Also man schreibt ja auch, dass das vorher alles ein bisschen so im Düsteren war, was da so passierte. Aber jetzt auf dem Markt konnten sich bislang nicht durchsetzen diese alten Gedanken, die da waren. Jetzt kommen die neuen Gedanken. Die Forscher des Fraunhofer Instituts für sichere Informationstechnologie in Darmstadt wollen das nun ändern. Sie haben eine Abnahmeschirki entwickelt, die die Smartphones-Schlüssel noch sicherer und flexibler machen soll. Also, da können wir jetzt drauf warten, dass da vieles Richtiges vorbeikommt.
Auf dem Smartphone-Markt tut sich mal wieder ganz viel. Also nicht, dass die Hersteller so im 2-Wochen-Rhythmus neue Modelle auf den Markt werfen, sondern jetzt kommt Linux endgültig aufs Smartphone. Natürlich werden alle sagen, wieso, das ist doch nichts Neues. Wir haben alleine im November 2011 schon darüber berichtet, dass Intel dieses MeeGo, was es damals als Initiative von Nokia und Intel gab, ganz übernommen hat und dann Teasen draus machen wollte oder draus gemacht hat, also auch eine Linux-Implementation für Smartphone, die denn auch jetzt im ersten Halbjahr in Japan von Samsung in einem Smartphone umgesetzt werden soll. Auch andere Sachen gibt es. Aber die Canonical, die Südafrikaner, der Mr. Shuttleworth, will jetzt Ubuntu aufs Smartphone bringen.
Ist ja.
Auch da höre ich ihn wieder sagen, das gibt's ja schon, Ubuntu für Android. Und wenn man das Ding in die Dockingstation steckt, dann ist es wie ein Desktop-Computer. Nein. Das war eine Sache, da wurde also Ubuntu über Android als Applikation im Prinzip drüber gestülpt. Jetzt soll Ubuntu nativ auf die Handys. Als Konkurrenz zu eben zu Sailfish oder zu Teasen oder was weiß ich, oder HP WebOS oder was Firefox jetzt vorhat. Nein, Ubuntu soll nativ auf das Smartphone, soll dort direkt als Betriebssystem laufen, soll eine eigene Abkultur kriegen, denn das ist wahrscheinlich die Idee dahinter. Natürlich soll dann auch der eigene Webdienst, also Ubuntu One, mit eingebunden werden direkt. Im Gegensatz zu dem Sperrschirm, den man heute hat, soll es direkt auf der Startseite so aussehen wie bei Windows 8 mit den Kacheln, also mit direkten Live-Informationen. Und für die High-End-Phones, also das soll es für die Single-Core 1 Gig als Mini-Version geben und für die Quad-Core soll es dann auch die Möglichkeit geben, dass man das in eine Docking-Station steckt und dass das denn eben der Linux-Zentralrechner eben mit dem ARM-Prozessor ist. Es gibt zurzeit noch keinen Hersteller, der sich dazu bekennt, aber die Ubuntu-Leute, wir wissen ja, dass die Ubuntu-Leute sehr viel Geduld haben, viel Arbeit reinstecken, auch viel Vorarbeit leisten und dass dadurch wirklich eine Linux-Kultur vielleicht wirklich mal auf dem Smartphone kommt. Denn das, was die Konkurrenz, die Linux-Konkurrenz bis jetzt gemacht hat, also hier Teasen, MeeGo, WebOS oder Sailfish, hat ja noch nicht wirklich zu wirklichen Marktdurchbrüchen geführt. Und für Ubuntu, nehme ich an, ist das Ziel, dass es auch in den Tablettmarkt rein will, in den Heim-TV-Markt, also weite Verbreitung findet, um denn da langfristig drauf eine eigene App-Kultur zu machen. Denn es ist nicht bekannt, ob die Android-Apps unter Ubuntu Linux laufen werden. Was allerdings ist, was für die Hersteller vielleicht gut ist, Treiber, die für Android entwickelt worden sind, können auch von Ubuntu für Smartphones genutzt werden. Also von daher ist der Aufwand der Neuimplementierung nicht so.
Ist mir alles ein bisschen zu vage, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Ob die Treiber da wirklich genutzt werden können. Apps können nicht genutzt werden und Treiber, die viel systemnäher sind, ganz speziell, die können genutzt werden. Ich weiß es nicht, ob ich das alles so glauben soll, wie die Leute das da versuchen, uns zu erzählen.
Man muss es sehen, es sollen jetzt die im ersten Halbjahr die ersten Prototypen angeblich auf den Markt kommen. Was mich dabei wundert, ist, dass es noch wirklich keine Ankündigung gibt, welcher Hardwarehersteller mit den Südafrikanern da zusammenarbeitet. Aber wenn es da einen gibt, dann muss man mal schauen, vielleicht kann man denn auch gerade diese billigen Smartphones, die also mit einem Single-Core, 1 Gigahertz-Prozessor arbeiten, wenn man die damit ausstatten kann und die dann etwas eleganter laufen als unter Android, dann ist es auch ein interessanter Markt für Smartphone, Anführungszeichen, Einsteiger.
Mhm.
Die High-End können dann eben sagen, okay, ich habe hier meinen Rechner dabei, nehme meine Dockingstation, stecke es ein und arbeite daran weiter. Habe dann eben einen schönen großen Bildschirm, kann dann da meine Textverarbeitung, Adressverwaltung, Internet und sonst was machen. Und wenn ich unterwegs bin, nehme ich das Ding mit, gehe in die nächste Dockingstation und habe meinen Arbeitsplatz wieder dabei.
Mhm.
Es ist eine interessante Entwicklung. Wir werden das beobachten. Wir warten darauf, dass wir das erste Ding mal in die Hand kriegen und dann vielleicht auch mal unseren Zuschauern zeigen
wäre
können.
Wäre ja schön. Also ich warte schon lange darauf, dass Linux endlich mal auch auf diese Geräte kommt. Nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf die technisch relativ verwandten Platzfische, die wir mittlerweile allen Ecken und Enden sehen. Das wäre auch eine schöne Sache. Da gibt es noch keine vernünftigen Versionen, dass man irgendwie das Ding knacken kann und da Linux draufbringen kann. Ich habe schon zwei kaputt gemacht, aber es gelang nicht so wirklich. Die große Frage ist natürlich, was Ubuntu macht. Ich habe früher auch mal Ubuntu auf dem Club-Computer gehabt, aber jetzt seit einem Jahr oder sowas nicht mehr. Die neuen Versionen, die da kamen jetzt die letzten zwei Jahre, das ist nicht mehr meine Welt. Ich bin da wieder zurück, ein bisschen mehr Richtung Wurzeln gegangen. Denn diese verspielte Killefits Windows nachmachende Art und Weise, wenn sie die auch auf die Mobiltelefone bringen, dann trete ich das Ding sowieso gleich in die Ecke. Aber wir hätten dann natürlich die Hoffnung, dass Ubuntu, wenn es da drauf läuft, dass man dann natürlich auch eine andere Linux-Version draufbringen kann. Und das wäre der Vorteil eigentlich.
Ja, was du ja an sich an Ubuntu bemängelst, ist ja die Benutzeroberfläche. Die sind von GNOME weggegangen
auf
ihre eigene Benutzeroberfläche,
ja, ist ja
die A, sehr viel Ressourcen frisst und die, ja gut, man macht diesen Dashscreen mögen oder nicht, aber er ist gewöhnungsbedürftig. Etwas Ähnliches soll man allerdings auf Ubuntu für Smartphones wiederfinden.
Naja, gut, das war kein Beitrag für mich. Vielen Dank für die Information, Herr Schmitz.
Jetzt dachte ich, ich könnte dir mal eine Freude machen.
Ja, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Das ist doch wohl klar. Denn wenn ich mal ein ehrliches Betriebssystem auf dem Mobiltelefon haben könnte, das wäre schon eine Freude. Selbst wenn es eine kitschige Oberfläche hat. Aber die kann man ja wahrscheinlich abschießen. Wir sollten...
Hoffentlich.
Ja, wir sollten eigentlich... Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt mithören kann, was wir eigentlich hier fabrizieren.
Dafür machen wir es doch zum Mithören.
Denn ob man das als Vorratsdatenspeicherung alles mitnehmen sollte, um es aufzuzeichnen, was wir da machen, das wollen ja einige und einige wollen das nicht. Wir wollen das nicht, dass diese Vorratsdatenspeicherung wiederkommt. Die war ja mal weggeduckt und jetzt kommen alle Ecken und Kanten und sagen, die muss wieder her. Muss die wieder her? Also die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hat sich ja bisher ziemlich stark dagegen
gewehrt. Ja, wir haben ja Wahl und da sind die ja wahrscheinlich alle weg im Herbst.
Das heißt auch, die Vorratsdatenspeicherung kommt wieder.
Es ist ja eine Forderung von der EU, ist ja ganz klar definiert. Ich meine, was in Deutschland passiert ist, da ist ja weit übers Ziel hinausgeschossen. So vorauseilender Gehorsam und so ein bisschen Obrigkeitsstaat steckt da in vielen derer, die die Gesetze machen, noch drin. Und wenn die mal ein bisschen normaler werden und dann mit Augenmaß an diese Thematik herangehen, so wie wir in der vorletzten Sendung oder sowas schon länger darüber gesprochen haben, über die Vorratsdatenspeicherung, die wieder anmarschiert, dann wird das auch verträglich für das Volk werden. Nur nicht so einfach ringsrum, ohne Anlass, einfach alles aufzeichnen, was zur Sache ist. Das geht natürlich nicht. USB habt ihr auch zu Hause bei euch. Habt ihr schon USB 3?
Ja.
Teils. Teils. Aha.
Habe ich.
USB.
Super schnell.
Weißt du, wie schnell das ist?
Glaube 5
Gigabit. Ja, wenn man sich das mal überlegt, ich meine, USB hat ja nun irgendwann mal angefangen mit 12 Megabit pro Sekunde. Der Heinz behauptet zwar 11, aber ich bin der Meinung 12. Und die Low-Speed-Variante, die für Tastatur und Maus und sowas gedacht war, die war damals 1,5 Megabit pro Sekunde. So, und dann kam man natürlich in der USB 2, das war 1.0 und 1.1. Dann kam man dann in der USB 2.0-Version aber schon mal einen mächtigen Schritt weiter, nämlich das war Faktor 40, glaube ich, ja, 480 Megabit pro Sekunde. Das ist also schon eine schöne Sache. Und das ist das, was wir heute haben. Es gibt da zwar so merkwürdige Variationen, so mit Super Speed und mit 4000 Megabit pro Sekunde und so, aber USB 3.0, wie du eben gesagt hast, Herr Kollege Back, mit 5000 Megabit, also 5 Gigabit pro Sekunde. Das ist eigentlich schnell, wenn wir überlegen, dass dieses eSATA 3000, also Megabit pro Sekunde macht, also wesentlich weniger. Dann kommt jetzt noch eine Meldung dazu, die ganz, ganz, ganz interessant ist, denn es wird in absehbarer Zeit USB 3.0, warum die das nicht 3.4 oder 5 nennen, oder in der Version mit 10 Gigabit pro Sekunde geben. Und das finde ich doch wirklich eine tolle Sache und wirklich eine Geschwindigkeit. Da muss man sagen, okay. Also diese USB Promoter Group, die hat angekündigt, dass bereits Mitte dieses Jahres, also 2013, die Spezifikationen fertig sein soll. Und man macht das dann wieder in der gesamten Gruppe. Da ist ja dann Renesis, Microsoft, HP, ST Ericsson, Intel, Texas Instruments. Ich glaube, ich habe keinen vergessen, oder? Die sind da drin, die arbeiten ja an dieser Geschichte. So, und man will das erreichen, dass die Geschwindigkeit verdoppelt wird, durch zwar neue Stecker und Buchsen, die aber wiederum kompatibel sind für die alten Stecker. Wir wissen ja jetzt, wie es ist mit 3.0. Wir können in 3.0 Buchsen unsere alten 2.0 Stecker hineinstopfen und es wirkt. Wirkt, geht, funktioniert. Und so soll es auch bei der neuen Version sein. In der Hauptsache wird aber da das Protokoll verändert. Also man macht das softwaremäßig, dieses Ding schneller. Wir werden sehen, was passiert. Die hoffen also, dass wir schon zum Ende des Jahres die ersten Produkte irgendwo um die Ecke gucken können. Wäre natürlich schön. Ich frage mich nur, was mache ich damit?
Also ich weiß, was ich damit mache. Also ich bin immer noch dabei, meine Musikdatenbank.
Wo ist oben im Himmel?
Ich bin jetzt bei.
Wo ist oben im Himmel?
Nein. Ich bin jetzt bei. Ich wollte erst zuerst 1 Terabyte machen. Das habe ich lange erreicht. Ich bin jetzt bei 1,4 Terabyte und muss jetzt 2 Terabyte Platten einsetzen. Muss die auch noch backuppen und so. Das heißt also, ich bin gefordert. Und diese Übertragung von dem, was ich aufzeichne, das geschieht ja alles automatisch. Ne? Und dann gehe ich hin und sage, jetzt spiel mal rüber auf die Platte, 3.0 Platte, USB 3.0 Platte, spiel mal rüber, was du neu.
Das heißt also von der eingebauten Platte, dann, mit der du aufzeichnest, auf eine externe. Ah ja, okay.
Auf eine externe, jetzt. Ja. Und die externe hat 3.0. Und dann geht das Ganze
ratzfatz. Gut, dann muss der Rechner natürlich auch 3.0 haben, sonst geht das nicht ratzfatz, sondern.
Der Rechner hat 3.0. Und vorher hatte ich schon bei meinem alten Rechner eine Express-Card.
Da musst du nur noch gucken, wie schnell die Platte jetzt ist. Wie schnell die Platte ist, musst du noch gucken, was die intern für eine Schnittstelle hat. Denn die Platte selbst hat ja keine USB-Schnittstelle. Und da wird es wahrscheinlich wieder gedrosselt. Und da ist es auch vollkommen wurscht.
Ja, die Platte selbst hat eine USB?
Nee, die Platte hat keine USB-Schnittstelle. Nach außen ja, am Gehäuse ja, aber innen hat die nicht. Innen hat die irgendein
wahrscheinlich ESATA
oder so.
Na gut, okay, das ist aber, es ist ein anderer Stecker.
Ja klar, und die innen, die ist dann wieder, diese eSATA begrenzt es wieder auf 3 Gigabit pro Sekunde. Und es ist wurscht, ob du außen 5 Gigabit oder mit der neuen Version 10 Gigabit hast. Immer das langsamste Teil, immer, das macht die Geschwindigkeit.
Ja gut, wenn du denn eine Einheit hast, die hat 2 Platten drin, die parallel angesteuert werden können, dann könnte es wirklich sein, dass der USB 3.0 Super Speed oder wie man da heißen soll, dann wirklich was bringt.
Wenn der Controller das kann, ja.
Also ich bin zufrieden mit dem, was da passiert. Wenn ich da drauf drücke und ich habe mittlerweile gar nicht mehr so viele neue Files, die da stattfinden müssen, weil ist klar mit 1,3.
Ja, aber das kann, die Platte kannst du genauso gut an externen eSATA-Anschluss, den meist viele Rechner mittlerweile haben, anschließen. Da bist du genauso schnell. Also da brauchst du nicht unbedingt USB.
Okay. Nein.
Hast du heute schon Sport gemacht? Ja.
Sport? Ich habe den Blutdruck gemessen.
Ich meine auch kein einarmiges Reißen oder so. Aber ich habe eine Information bekommen aus Dänemark. Und verteilen kein Geld, also nicht Dänemark und Dänemark, sondern wir haben ja keine Mark mehr, das wird ja auch nicht für viel bringen. Da gibt es Ingenieure, die irgendwann mal bei Nokia gearbeitet haben. Und die haben in Dänemark eine Firma gegründet. Und das sind alles so sportbegeisterte Jungs, die haben jetzt eine GPS-Sportuhr entwickelt. So kann man sagen, GPS-Sportuhr, was ist denn das? Gibt so viele auf dem Markt, die kannst du auch bei Aldi oder sonst jemand kaufen und schnallst dir einen Arm und dann hüpfst du da durch die Gegend und die zeigt dir was. Hier handelt es sich aber um eine deutlich erweiterte Uhr. Die hat ein 2-Zoll-Display. 2 Zoll hört sich klein an. Aber wenn man dieses Ding am Arm hat, das ist also schon ein mächtiger Apparat. Im Querformat am Arm mit einem ganz breiten Armband wirkt das schon groß. Und es ist ein Farbdisplay. So, darauf kann man dann Karten zum Beispiel installieren. Die arbeitet mit Linux und Qt und mit OpenStreetMap. Das heißt also, diese freie Version unserer Straßenkarten, die weltweit verfügbar sind, die wird hier genutzt. Die ist übrigens viel, viel schlanker und schneller als die von Google. Aber die wird hier genutzt und die sieht auch wirklich recht gut aus. So, und per WLAN kann ich sie zu Hause an meine Rechner anhängen. Die Uhr heißt Leiker, L-E-I-K-R. Und ja, dann kann man im Grunde alles damit machen, was man so will. Sie lässt sich auch unter Linux selbst programmieren. Man kann also eigene Anwendungen dafür entwickeln und ist ein schönes Teil. Ist zwar ein Hammer am Arm, okay, aber der richtige Freak, für den ist das genau das Richtige. Das Einzige.
So ein Teil am Arm macht doch auch was her.
Ja. Das Einzige, was nicht richtig ist, das ist der Preis. Die gibt es erstmal nur in den USA und in Dänemark. Und in Dänemark kostet sie 450 Euro. Das ist natürlich was. Gut, da sind natürlich viele Trainingsprogramme drauf und so weiter. Und man kann auch einen Brustgurt, von dem aus dann drahtlos Daten zu der Uhr übertragen werden, für die Trainings installieren. Und das ist also alles wirklich eine runde, schöne, gute Sache. Nur der Preis.
Hast du eine Vorstellung, mit was ich da irgendwie weltmeisterlich erscheinen
im könnte? Im einarmigen Reißen oder so.
Nee, so als was weiß ich, so als Jumper oder New Man on the Road. Keine Ahnung.
Also das Display selbst hat 320x240 Pixel und die Abdeckung oben, die besteht aus Gorilla-Glas. Ist ein eingebauten 8 GB Flash-Speicher und eine CPU. Da haben sie aber nicht verraten, was da für eine drinsteckt, die mit 500 MHz getaktet ist. Bluetooth 4.0 übrigens hat sie und WLAN 802.11 BGN kann sie. Und dann hat sie etwas, das habe ich noch nie gelesen, die Funktechnik ANT+. Die kann sie auch. Aber ich weiß nicht, was das ist. Muss ich nochmal suchen, was das wohl sein könnte.
ob ich da doch meine Epson-Uhr nochmal
reaktivieren sollte. Nee, die kann dagegen nicht anstinken.
Hat die Uhr eigentlich auch Beleuchtung?
Sie hat ein hinterleuchtetes Display, hinterleuchtetes Farbdisplay.
Also da hätte ich ja vielleicht noch einen Verbesserungsvorschlag. Der LED-Pionier Cree hat die Lichtausbeute von, jedenfalls im Labor, die Lichtausbeute von den LEDs verdoppelt auf 200 Lumenmeter pro Watt.
Das heißt, 200 Lumen pro Watt, das ist wirklich mächtig. Wenn man das hochrechnet, dann kommen wir dann bei 3,5 Watt auf das, was früher eine 60 Watt Glühlampe gemacht hat.
Ja, also für 1250 Lumen, also einer mittelstarken Birne, wird bei 700 Milliampere Strom und einer Durchlassspannung von 11,7 Volt lediglich 8,2 Watt Leistung gebraucht.
Mhm. Ja.
Und wenn man die Lichtkraft einer 100 Watt Birne haben will, braucht man 15 Watt. Die Lichtsteigerung der LEDs ist ja nicht linear, die flacht sich ja oben ab. Deswegen muss man aufpassen. Nachteil ist dabei, man muss sehr sorgfältig auf die Wärmeabfuhr achten, sonst brennt das Ding einfach durch.
Ja gut, okay, das ist ja normal. Irgendwo muss die Wärme ja hin und da die aktive Fläche kleiner ist,
muss man eben dafür sorgen. Aber eine sehr schöne Sache, die uns Freunden der LED-Technik Hoffnung gibt, dass wir bald auch richtig schöne, helle Lampen, auch mit Farbtemperaturen zwischen 2700 und 6500 Kelvin, also von schönem, warmem Licht bis hin zu grellem Tageslicht, alles kann.
Eine Glühlampe, eine 60 Watt Glühlampe hat irgendwo 2800 Kelvin. Das ist also dieses gemütliche Sessel-Sitz-Einschlaflicht.
Ja.
Und normalerweise haben wir da auch schon bei den LEDs die Temperaturen, die Kelvin.
Ja, bloß nicht bei der hohen Lichtausbeute. Heute ist es so, wenn du sehr helle LEDs haben willst, kommst du automatisch in kälteres Licht rein. Also höhere Kelvin-Temperaturen, weil die Ausbeute bei 5000 oder 6000 Kelvin, Lichtausbeute ist höher als die bei 2700 Kelvin. Und das kann man natürlich mit diesen neuen LEDs, könnte man das denn wesentlich verbessern.
Wann sollen die auf den Markt kommen oder serienreif sein?
Das sagen sie noch nicht. Im Moment ist es ein Labor, also in der Vorfertigung. Mal sehen, die Cree-Leute sind normalerweise ziemlich schnell mit dem Umsetzen. Und dann werden auch sehr schnell die Birnen damit kommen.
Damit haben die Leuchtdioden die bisherigen Energiesparlampen in der Lichtausbeute pro Watt deutlich hinter sich gelassen.
Ja, also du hast normalerweise, wenn du Pi mal Daumen wertest, wenn du eine Energiesparlampe nimmst, hast du gegenüber der Glühbirne 4:1 und bei der LED, so wie sie heute üblich ist, ungefähr 8:1. Mhm. Das ist so ein Pi mal Daumen wert, das ist also nichts Exaktes.
Ja.
Also ich habe ja alles hier auf LED umgestellt bei mir. Ich habe überall 4 Watt. Ich werde irgendwann vielleicht versuchen, mal die 5 Watt oder 6 Watt da reinzutun. Weil normalerweise ist es hell genug. Aber manchmal will man in seinem eigenen Zimmer wie hier vielleicht 1 Watt mehr haben pro Leuchtstelle. Es hat sich gelohnt. Es ist irre. Es ist irre, was ich wohl spare. Mein A380, den ich immer angesprochen habe, den ich gerne hätte, den ich mir nicht leisten kann, er kommt immer näher, je mehr ich die LEDs...
Ja, da musst du immer ganz lange Licht anlassen, damit du auch ganz viel sparst.
Genau.
Also, das mache ich
auch. Wenn du immer auslässt, dann sparst du ja nichts. Ja. Sparen ist schön, aber... Man kann auch.
Ja, nicht überall. Man kann ja das Geld, was man bei der Lichtausbeute spart, anders einsetzen.
Siehst du? Genau. Ihr seid sehr gut. Herr Back, weißt du auch, was der Heinz Schmitz meint?
Nee.
Och. Der Shop ruft. Wir haben schöne Sachen im Shop. Wir haben schöne Hemden. Wir haben Kaffeebecher.
Ich habe schon gedacht, man könnte das neue Licht nutzen, um ein Perpetuum mobile zu bauen.
Na, ich kann das nutzen, um dir heimzuleuchten. Wenn du den Daumen nicht hoch tust, dann ist es nämlich passiert.
Tu ich.
Okay. Daumen hoch.
Daumen hoch.
Dein Spruch, Herr Back.
Und LED, ja oder nein?
Kein Zickezack, kein Kickekack, kein Kinderkram und tschüss.
Also LED ja und tschüss.
Tschö.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.